Die Vorweihnachtszeit beginnt, ihr Lieben, und wir machen aus dem Halloween-Special jetzt ein Advents-Special. Erster, zweiter, dritter und vierter Advent werden wir die Comichefte 2, 3, 4 und 5 besprechen. Ich wünsche euch eine herrliche Vorweihnachtszeit. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Where is the Light? Und zwar wieder eine Comic-Heft-Besprechung, diesmal Comic-Heft Nummer 3. Heute ist der 4.12., beziehungsweise heute haben wir den 2. Advent. Und so langsam laufen wir Richtung Ende des Jahres zu. Und ich habe euch ja versprochen, dass noch die ein oder andere Überraschung noch kommt und ich euch noch ein bisschen mit durch diese Vorweihnachtszeit begleiten werde. Comic-Heft Nummer 3 hat leider wie die anderen zwei Hefte auch keinen Namen. Deswegen gebe ich diesem Comic-Heft den Namen Risen, auferstanden. Kurz zum Cover. Wir haben wieder den Millennium-Schriftzug ganz oben. Neben dem Millennium-Schriftzug, das könnt ihr natürlich auch alles wieder sehen bei Social Media, haben wir IDW stehen, Heft Nummer 3, $3.99. Wieder die Verantwortlichen, die für das Heft zuständig waren. Und wir haben ein ganz tolles Cover. Wir haben die liebe Jordan auf dem Cover, die ganz unschuldig zum Zuschauer bzw. zum Leser blickt. Sie ist schwarz angezogen, hat um ihren Kragen herum so ein Rüschenteil mit Blümchen drauf und sieht sehr unschuldig aus. Hinter ihr haben wir das Millennium-Zeichen, den Ouroboros. Leider konnte ich für dieses Heft nicht ermitteln, wie viel Auflagen verkauft wurden, aber vielleicht finde ich das noch irgendwann über irgendwelche Kanäle heraus und dann reiche ich das natürlich gerne nach. Ich würde sagen, wir starten einfach mit der Besprechung. Und zwar würde ich gerne euch noch das alternative Cover noch kurz erklären, bevor wir komplett in die Story reingehen. Wenn ich jetzt eine Seite weiterschlage, in der Innenseite das normale Cover, das ich eben beschrieben habe, und nebendran, werde ich natürlich auch wieder bei Social Media posten, haben wir Frank Black stehen als Foto. Und zwar steht er auf diesem Bild sehr entspannt da, so ein bisschen leicht an die Wand angelehnt. Lance Henriksen schaut auch ganz entspannt in die Kamera und irgendwie habe ich das Gefühl, das war an einem Tag gemacht worden, wo so ein paar Promo-Aufnahmen vielleicht gemacht wurden für die Serie und der Lance Henriksen wirkt hier wirklich sehr, 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 sehr fit und sehr ausgeschlafen und überhaupt nicht Millennium-like. Aber wie gesagt, das alternative Cover werdet ihr dann noch bei Social Media sehen. Ja, gehen wir in die Heftbesprechung rein. Ich fasse nochmal ganz kurz die Geschehnisse zusammen und dann tauchen wir in die Geschichte ein. Noch eins vorweg, leider war dieses Comic-Heft so mit amerikanischen Phrasen vollgestopft, dass es hier nicht zu einer 1:1 Übersetzung kommen kann. Ich musste leider manche Dialoge ein bisschen umbauen, sonst hätten die für uns deutsche Zuhörer keinen Sinn ergeben. Ganz einfach. Das wäre so, als würde ich eine Phrase raushauen auf Englisch, die eigentlich aus der deutschen Sprache kommt und der Amerikaner mir gegenüber würde sagen, hä, was meinst du, auf was willst du heraus, verstehe ich nicht. Und so ist es auch mit dieser Story gewesen, deswegen musste ich das ein oder andere umbauen. Aber es sei mir verziehen, denke ich. Aber das ändert nichts an der Story. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es trägt zur Story natürlich bei und die Abänderung musste einfach sein. Also, ich fasse noch mal kurz die Geschehnisse zusammen. Wir haben jetzt gut 15 Jahre später. Die Millennium-Gruppe ist wieder zurück, und die ist hinter Franks Tochter her, Jordan. Ja, sie teilt ja die gleiche Gabe wie Frank und beide haben sich entfremdet. Frank, der wird mal wieder mit seiner Vergangenheit direkt konfrontiert und als ein entlassener Verbrecher namens Monte Props aus dem Gefängnis entlassen wird, stirbt dieser direkt am gleichen Tag unter ganz mysteriösen Umständen. Und am gleichen Tag verstirbt auch noch eine Beamtin der Gefängnisbehörde, die für Monte Props zuständig war. Und wir erinnern uns, Agent Mulder der wurde ja in den Fall auch mit hineingezogen, da Montebrobs ja Mulders erster Fall war. Mulder war zu dem Zeitpunkt noch gar kein FBI-Agent, sondern er war ja eigentlich noch Student auf der Akademie und hat aber trotzdem schon das FBI mit seiner Expertise unterstützt. Und was auch noch dazu kommt, ist, der Mord an einer Beamtin der Gefängnisbehörde ist ein Bundesverbrechen und deswegen muss Mulder daraufhin auch natürlich ermitteln. Und offensichtlich war die ermordete Beamtin auch ein Mitglied bzw. eine Handlangerin der Millennium Group. Soweit, so gut. Dann würde ich sagen, steigen wir in die Folge ein, bzw. in das Heft ein. Wir haben mal wieder einen dunklen Herbsttag. Es ist noch hell, es ist noch nicht ganz dunkel. Es ist so, schätze mal so, ja, 16, 17 Uhr herum. Und wir befinden uns mal wieder auf einem Friedhof, und zwar in Seattle, Washington. Überall Grabsteine, Hügel, ein uralter Friedhof. Wir sehen überall ja so Engelsfiguren. Wir sehen Kreuze, Schatten, Bäume, Äste, Gestrüpp. Und wir sehen, dass ein Mann, so schnell wie er nur kann, über die Hügel des Friedhofs rennt. Und zwar rennt er dann zwischen den Gräbern entlang, rennt über abgebrochene Äste, es knackt überall. Der Mann rennt wie um sein Leben. Und wir sehen ganz schnell, dass es sich um Frank Black handelt. Und Frank, der bleibt dann auch abrupt stehen und der stützt sich so auf zwei Balken ab. Ja, die sind so neben einem Grab. Und wir sehen, der Frank ist komplett durchnässt, abgekämpft. Er ist sichtlich mitgenommen und das Hemd, das er anhat, ist an der rechten Seite, so in Bauchhöhe, blutdurchtränkt. Ja, und Frank, der stützt sich dann so mit den Worten ab. Oh nein, weil er genau weiß, er bekommt eine Vision. Er sieht eine Frau auf dem Boden liegen, die von einer Männerhand gewürgt wird. Sie stöhnt, sie röchelt. Bitte, bitte nicht. Ah, nein, bitte nicht. Und wir sind wieder zurück bei Frank, der sich auf den Balken noch abstützt. Und er schaut sich seine Wunde genauer an. In seiner Wunde steckt ein Pfeil. Und zwar so ein Pfeil, den man Wildtieren, also beziehungsweise den man auf Wildtiere schießt, damit man sie schlafen legen kann. Und Frank, der zieht ja mit einem schmerzverzerrten Gesicht diesen Pfeil ja aus seinem Bauch raus. Und vor dem Friedhof hören wir Reifenquietschen von mehreren Autos. Eine ganze Kolonne voller dicken Limousinen, alles Mercedes-Limousinen, große S-Klassen, fahren wie wild auf das Friedhofstor zu und rasen in den Friedhof hinein. Und Frank, der hält sich an einem Grabstein fest und Blut läuft von seiner Hand herunter. Frank atmet dann nochmal kräftig durch. Und er rennt dann so gut wie er kann weiter. Dabei hinterlässt er an dem Grabstein, dem er sich eben noch abgestützt hat, ein blutiger Handabdruck. Und beim Rennen hört man Frank, ja, dass er die Stimme seiner Frau hört, die da schreit, Frank! Frank! Ruft jemand aus der Dunkelheit. Ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, wegen dir, Catherine, schreit Frank dann seiner Frau entgegen. Ja, er kann es gar nicht fassen, dass er die Stimme seiner Frau hört. Und Frank bekommt dann auch wieder kurz Visionen und sieht seine Frau in einem Wald stehen und sie schaut ihn direkt an. Genau in diesem Moment stolpert Frank über eine Wurzel und schlägt mit dem Gesicht hart auf den Boden vor einem Grab auf. Bitte, bitte, stöhnt Frank, bitte geh nicht, Catherine. Ja, aber Frank liegt da im Matsch direkt vor einem Grabstein und er zieht sich an diesem Grabstein so hoch und auf dem Grabstein vor ihm steht Folgendes. In Gedenken an Catherine Black, 1963 bis 1998. Geliebte Mutter, geliebte Ehefrau. Mehrere Personen steigen aus den dunklen Limousinen aus Die Männer bleiben stehen an den Autos, aber eine Frau, eine junge Frau, rennt den Hügel hoch. Ihr schwarzes Haar flattert noch, es ist sehr windig an diesem Tag. Und währenddessen dreht sich Frank um und schaut in den Himmel und sagt so vor sich hin, das ist der einzigste Platz, wo ich eigentlich hin wollte. Aus dem Off hören wir die Stimme einer jungen Frau, die da ruft, oh mein Gott, Dad! Die junge Frau kommt ans Grab und stellt sich über Frank und sagt, Dad? Frank kann seinen Augen kaum trauen. Jordan? Stottert Frank. Und wir hören, wie aus der Serie, unser Bum, Bum. Und wir haben das Intro. Wie in der Serie wird wieder ein Text reingeblendet. Und dieser Text besagt, It easier to build strong children than to repair broken men. Frederick Douglass. Es ist einfacher, starke Kinder aufzubauen, als gebrochene Männer zu reparieren. Ja, und damit steigen wir wieder ins Heft Nummer 3 ein. Wir haben eine Einblendung. 24 Stunden zuvor. Letztes Heft hatten wir den Ausklang gehabt, dass Frank in einem Internetcafé saß. Und wir sehen ihn wieder in diesem Internetcafé sitzen. Da vor diesem Internetcafé Palmen sind und wir haben so einen langgezogenen Boulevard, schließe ich jetzt mal ganz einfach daraus, dass er in Miami ist, in Florida. Und auf dem Bildschirm des Laptops, das vor ihm steht, er sitzt ja hinten irgendwo in der Ecke, in der ruhigen, und hat seinen Laptop, beziehungsweise den Laptop der Beamtin, die in deren Haus er ja war, aufgeklappt. Und wir sehen auf dem Display das Zeichen der Millennium-Gruppe. Und auf dem Display erscheint der Schriftzug, es sind 5527 Tage seit dem Millennium vergangen. Ja, Frank gibt seine alten Zugangsdaten ein und siehe da, er kann sich in das System der Millennium-Gruppe einwählen. Dann klickt er so auf so einem Seitenmenü auf den Menüpunkt Letzte Aktivitäten. Und da erscheint das Bild von Monte Props. Frank kann sich gar nicht zurückhalten und sagt, Hallo, Monte Props. Frank schaut sich jetzt den Verlauf der Suchanfragen der Millennium-Gruppe mal genauer an und klickt auf einen Menüunterpunkt namens Suchanfragen. Und dabei entdeckt er eine Datei, auf der steht Bevan560TG. Und auf dem Bildschirm erscheinen mehrere Bilder von Frauen, die für die Bundesjustizbehörde gearbeitet haben oder noch arbeiten. Und Frank flüstert leise vor sich hin, war doch klar, dass die Gruppe ihre Finger da wieder drin hat. Sie kontrollieren sogar die Menschen, die eigentlich die bösen, dunklen Gestalten dieser Gesellschaft bewachen sollen. Na, mal schauen, was da noch so im System zu finden ist, brummelt Frank vor sich hin und nimmt sich einen Schluck Kaffee. Frank tippt dann den Namen seiner Tochter ein, und zwar schön groß geschrieben, Jordan Black. Und wir sehen zwei Bilder. Einmal Jordan als Kind, so wie wir sie aus der Serie ja kennen. Und ein Bild, wie sie jetzt aussieht, nämlich eine junge, hübsche Frau mit langen, dunklen Haaren. Und aus dem Hintergrund hören wir eine Frauenstimme. Oh, hübsch, ist das Ihre Tochter? Frank schlägt gegenwärtig den Laptop mit den Worten zu. Was zum Teufel? Die Stimme ist aber sehr, sehr liebenswert. Und die Dame sagt dann auch, oh, Sie haben aber eine liebenswerte, hübsche Tochter. Ich wette, Ihr Vater liebt sie. Und Franks Stimme wird ernst und er dreht sich zu der Frau hinter ihm um und sagt, es ist mir egal, wer sie geschickt hat, bleiben Sie von meiner Familie weg. Und die Frau, erst so ein bisschen irritiert, geht mal einen Schritt zurück, lächelt aber noch freundlich und schenkt ihm eine Tasse Kaffee ein. Und jetzt wissen wir, die arbeitet hier als Bedienung. Und Frank, man merkt es auch Frank an, er ist sichtlich erleichtert, aber auch noch verwirrt und entschuldigt sich dann bei der Frau. Oh, entschuldigen Sie bitte, ich dachte, Sie wären jemand anderes. Frank öffnet ja den Laptop wieder und wir hören Piepgeräusch. Und die Frau lächelt Frank an und deutet mit ihrem Finger auf das Display. Sie haben eine Mail, vielleicht von ihrer Tochter. Frank öffnet die Mail und es erscheinen drei Worte. Hilf mir, Daddy. Die Kellnerin steht immer noch neben Frank und kommentiert die Mail, die sie mitgelesen hat. Oh, da genießt anscheinend jemand seinen Urlaub. Frank ist total irritiert und kommentiert die Aussage der Kellnerin so, woher wussten sie das? Die Kellnerin entfernt sich dann von Franks Tisch und wieder hören wir, dass eine neue E-Mail eingeht. Wir hören einfach so ein Ping-Geräusch. Und Frank öffnet die zweite Mail. Diesmal erscheinen folgende Worte. Komm nach Hause. Jordan, brummt Frank so vor sich hin. Und an die Mail, da ist ein Video angehängt. Und Frank öffnet die Datei und spielt das kurze Video ab. Wir sehen eine junge Frau, die im Dunkeln steht. Ich wünsche dir eine gute Reise, Frank, sagt die junge Frau. Dann verändert sich das Bild und aus der jungen Frau wird eine diabolische Figur, so wie ein Teufel oder wie ein Gargoyle. Dann erscheint die junge Frau wieder und verabschiedet sich mit den Worten, ich sehe dich bald, Frank. Frank klappt den Laptop zu und er sieht sichtlich mitgenommen aus. Und wir haben einen Szenenwechsel. Und das habe ich jetzt wirklich gefeiert, was jetzt kommt. Nationalfriedhof Arlington, Virginia. Wir Akte X-Fans erkennen die drei Personen, die in einem Raum zusammensitzen und an verschiedenen Rechnern auch noch sitzen, sofort. Denn es sind die Lone Gunmen aus Akte X. John Fitzgerald Byers, Langley und Froege. Und Froege, der tippt auf seiner Tastatur herum und telefoniert währenddessen mit Agent Mulder, der in einem Auto sitzt und der wiederum über die Freisprechanlage mit den drei der Lone Gunmen telefoniert. Froege sagt, also Mulder, so etwas wie dieses Netzwerk habe ich noch nie gesehen. Man könnte sagen, Millennium war Deep Web, bevor das Internet wirklich cool war. Aber was will man erwarten, wenn ehemalige Mitarbeiter vom FBI Söldner jetzt sind im Privatsektor? Mulder fährt zügig mit seinem Auto eine Landstraße entlang und ist komplett in das Gespräch vertieft. Froege, das mag ja stimmen, aber die Millennium-Gruppe war mal eine ganze Zeit lang ein wichtiger Berater des FBIs. Das liegt aber schon einige Jahre zurück. Mulder erklärt auch weiter, der wahre Zweck der Millennium Group war aber ein ganz anderer. Sie wollten sich auf die kommende Apokalypse vorbereiten. Sie haben versucht, so viel Macht und Einfluss an sich zu reißen wie nur möglich und dann an dem Untergang der Welt letztendlich zu profitieren. Auf Froeges Bildschirm erscheint der Ouroboros, das Zeichen der Millennium Group. Froege ist sichtlich begeistert, dass er sich in das System erfolgreich reinhacken konnte und kommentiert Mulders Aussage, also die Organisation, und ich verwende jetzt mal folgenden Ausdruck, locker, in einem Meer aus End-to-End-Kryptoseiten ohne IP-Nachverfolgung sich zu bewegen. Mulder unterbricht Froeges Computer-Nerd, bla bla bla. Ja, Froege, kommst du jetzt da in das System rein oder nicht? Und dann mischt sich Byers in das Telefonat ein. Mulder, das Problem ist nicht, da reinzukommen. Der harte Teil ist, Froege unterbricht Byers. Was Byers meint, ist, dass das Portal der Millennium Gruppe ein Gate ins Niemandsland ist. Du musst dir das so vorstellen, Mulder, als würdest du an einer Oberfläche kratzen und wenn du dann irgendwie einen Weg hineingefunden hast, dann endest du irgendwo wieder in einer Sackgasse. Mulder unterbricht Froege, versuch doch bitte jetzt einen Zugang zu finden. Und jetzt kommt wieder so ein typischer Mulder-Spruch. Leute, wenn ihr über diesen Gastzugang, also Gastzugang in Anführungsstrichen, nicht in deren System reinkommt, dann können wir vier nicht zum Firmenausflug gehen. Und Mulders Stimme klingt so ein bisschen sarkastisch beziehungsweise süffisant. Und Langley tippt auf seiner Tastatur und bringt sich auch in das Telefonat noch mit ein. Die Sicherheitsmaßnahmen dieses Systems sind extrem schwer zu knacken. Aber ich habe mal vor einiger Zeit eine Software im Darknet erworben, mit der ich das System vielleicht knacken kann. Das Problem ist, dass das System der Millennium Group auch biometrische und sprachverschlüsselte Kryptologie verwendet Und ich habe mich in der Hackerszene jetzt mal umgehört und die haben mir mitgeteilt, dass die Millennium-Gruppe auch Zeilen und Phrasen aus Science-Fiction-Filmen benutzen würde. Byers schließt sich der Aussage von Langley an. Ja, es scheint so, dass jedes einzelne Mitglied der Millennium Group einen hochverschlüsselten und personalisierten Individualzugang hat. Frege setzt dann noch eins drauf und sagt zu Mulder, ohne ein Mitglied der Millennium Gruppe kommst du hier nicht rein, Mulder. Die Lone Gunmen erklären Mulder, dass es eine Kombination sein muss aus Passwort, Biometrie und natürlich irgendeiner Phrase oder irgendeinem Zitat aus einem Science-Fiction-Film. Und wir hören aus dem Off ein Ping-Geräusch auf dem Rechner von Byers. Mulder hört zu. Wir lassen im Hintergrund eine Software über den Computer laufen. Und zwar haben wir eine Verbindung zur Flugbehörde aufstellen können. Und rat mal, wer gerade eben in ein Flugzeug eingestiegen ist. Frank Black. Mulder fragt aufgeregt, wohin, Byers? Ja, es ist ein One-Way-Ticket nach Hause. Szenenwechsel. Frank läuft auf einem Flughafen Richtung Ausgang. Aus den Lautsprechern ist zu hören, willkommen in Tacoma, Seattle International Airport. Und vor der Ausgangstür stehen mehrere Personen, die Schilder mit Namen hochhalten. Das kennt ihr bestimmt aus Filmen oder vielleicht habt ihr es auch schon mal live gesehen, dass da immer irgendwelche Chauffeure oder irgendwelche Bring- und Holdienste da stehen und haben dann irgendwelche Namensschilder da hängen, beziehungsweise in ihren Händen halten die dann hoch. Wir sehen dann so Aufschriften wie Mr. Smith, Mrs. Getch. Ein Mann mit dunklem Anzug und Chauffeursmütze hat aber ein Schild, wo draufsteht Mr. Black. Und wir haben wieder einen kurzen Szenenwechsel. Frank sitzt in einer Mercedes S-Klasse auf der Rückbank. Und der fragt den Fahrer, wo bringen Sie mich hin? Mr. Black, ich bin nur der Fahrer. Das reicht natürlich Frank überhaupt nicht, diese Aussage. Sie haben doch ein Fahrziel. Sagen Sie mir doch die Zieladresse. Und der Chauffeur lässt sich nicht drauf ein und bleibt still. Frank schaut aus dem Fenster und sieht die Häuser am Straßenrand entlang ziehen. Langsam kommt immer mehr eine Gegend, wo mehrere Bäume und Sträucher und Wälder zu sehen sind. Und dann hören wir aus dem Off: Frank! Frank, wo bist du? Wir warten alle auf dich. Es ist die Stimme von Catherine. Und Frank schreit dann laut: Catherine? Und der Fahrer schaut in den Rückspiegel und sagt: Sir, was meinten Sie eben? Und Frank, total aufgelöst, brüllt den Fahrer an: Stoppen Sie hier, lassen Sie mich hier raus! Und der Fahrer antwortet mit ernster Stimme: Meinen Sie, dass das Richtige ist, Mr. Black? Ist das die richtige Vorgehensweise? Frank wartet erst gar nicht, bis das Auto zum Halten kommt. Der reißt einfach die schwere Tür der S-Klasse auf und springt bei voller Fahrt aus dem Auto heraus. Frank knallt mit voller Wucht auf den Seitenstreifen und muss kurz schmerzgeplagt liegen bleiben und sich erstmal sammeln. Dann steht er auf, ja, und rennt humpelnd weg. Und der Fahrer, der spricht dann mit sich selbst, während er weiterfährt mit offener Tür, und sagt so im leicht angeheiterten Ton: Ups, mein Fehler. Und wir haben einen Cut. Einblendung. Seattle, Washington, Gegenwart. Ja, wir sehen die Szene vom Anfang, beziehungsweise die Szene noch vor dem Friedhofsbesuch, in Anführungsstriche, von Frank. Frank öffnet das große, schwere Friedhofstor. Und man hört aus dem Hintergrund mehrere Autos mit quietschenden Reifen auf den Friedhof zufahren. Das sind alles schwere, große Mercedes-Limousinen, alle schwarz. Und Frank schreit ganz laut: Catherine! Und die schweren Limos folgen Frank direkt hinter ihm ins Friedhofstor hinein. Einer der Beifahrer öffnet das Autofenster, hält eine Waffe raus und schießt auf Frank. Und er trifft Frank, aber nicht mit einer Kugel, sondern mit einem Pfeil. Wie anfangs schon erzählt, ein Pfeil gefüllt mit einem Schlafmittel. Frank, der schreit dann nochmal kurz auf, so, ah! Und jetzt befinden wir uns wieder in der Szene, wo Jordan über Frank gebeugt am Grab von Catherine steht. Jordan schaut Frank mitleidsvoll an und Franks Augen schließen sich langsam. Das Schlafmittel fängt an zu wirken. Langsam wird es vor Franks Augen dunkel. Einen gefühlten Moment später reißt Frank die Augen auf und schreit ganz laut: "Was zum Teufel?" Und Frank liegt in einem großen Himmelbett. Er schaut sich um. Ein ganz prachtvolles Schlafzimmer mit ganz schweren Vorhängen, alten Möbeln, aber alles sehr edel. Und Frank steht ganz langsam auf und ist noch benommen vom Schlafmittel und läuft in Richtung Fenster. Die schweren Vorhänge schiebt er zur Seite, zieht sie langsam auf und er sieht die Skyline bzw. das Wahrzeichen von Seattle, die Space Needle. Aber wie zum Teufel, fragt sich Frank. Neben ihm steht ein Schreibtisch mit einem Telefon darauf. Und Frank greift nach dem Telefonhörer, als eine Männerstimme aus dem Hintergrund zu ihm sagt: "Das brauchen Sie nicht, Frank." "Mr. Black, Sie waren 3 Tage im Delirium. Wir dachten schon, Sie waren gar nicht mehr auf. Willkommen zurück in Seattle. Ich hoffe, Sie mögen Ihre Unterkunft." Frank, der geht gar nicht auf das Gequatsche ein und fragt den fremden Mann direkt: "Wer sind Sie?" Und der junge Mann im schwarzen Anzug streckt seine Hand in Richtung Frank aus. "Ich bin Quentin McKittrick. Ich vertrete eine Organisation, die genau beobachtet hat." Und Frank lässt den Mann gar nicht aussprechen. "Ach, hören Sie auf mit dem Gequatsche, ich weiß, wer Sie sind." Der Mann bleibt weiterhin freundlich. "Mr. Black, Sie sind ein taffer Mann. Die Millennium-Gruppe hat auch von Ihnen nichts anderes erwartet." "Ich muss Sie das fragen, Frank." Und der Mann kann seinen nächsten Satz auch wieder nicht beenden. Frank geht ihm ohne Vorwarnung direkt an den Kragen und reißt ihn an sich. "Wo ist meine Tochter? Sag mir, wo ist meine Tochter?" Der fremde junge Mann hat mit so einer Reaktion von so einem alten Mann nicht gerechnet. Er hat Frank regelrecht unterschätzt. Und Frank fängt den Mann an zu würgen. Und der Mann röchelt vor sich hin: "Das Millennium ist zu Ende, Frank. Aber das bedeutet aber nicht, dass sich Dinge verändert haben." Frank lässt von dem Mann ab. Dieser sackt nach Luft schnaubend zu Boden. "Frank, da draußen gibt es Kräfte, von denen Sie gar nichts wissen. Diese Kräfte drängen uns in Richtung Endzeit. Sie versuchen, mit denen zu verhandeln, die eingeweiht sind." "Frank, jetzt mal ehrlich, glauben Sie noch immer daran, dass Sie die Welt gerettet haben? Glauben Sie das wirklich, dass Sie die Welt gerettet haben?" Frank humpelt in Richtung Kamin im Zimmer. Und über dem Kamin hängt zur Dekoration ein Säbel. Und diesen reißt Frank von der Wand herunter. Der Frank nimmt den Säbel an dem Griff mit beiden Händen. "Wissen Sie, was ich glaube?" schreit Frank. "Die Welt ist abgefuckt. Das glaube ich." Frank, der schreit sich so regelrecht in Rage: "Ich denke, dass Parasiten wie Sie immer da sein werden. Sie saugen doch alles aus den Menschen heraus, bis sie komplett leer sind und nur noch Knochen und Haut übrig bleiben. Und ich schicke Sie jetzt sofort in die Hölle, wenn Sie mir nicht sofort sagen, wo Jordan ist." Die schwere, hölzerne, massive, dunkle Zimmertür öffnet sich. Jordan betritt das Zimmer. Sie hat einen schwarzen Hosenanzug an, darunter eine weiße Bluse. Ihr folgen 4 große, starke Männer, die alle schwarze Anzüge und schwarze Krawatten anhaben. Jordan schaut Frank an und sagt in ruhiger Stimme: "Lass ihn gehen, Daddy. Wir haben sehr viel zu besprechen. Und leider arbeitet die Zeit gegen uns." Frank schaut seine Tochter genau an und traut seinen Augen nicht. Sie hat eine Kette um ihren Hals hängen und der Anhänger ist ein Ouroboros, das Zeichen der Millennium Group. Frank steht immer noch mit dem Säbel bewaffnet im Raum und schaut seine Tochter total enttäuscht an. "Warum, Jordan? Warum?" Jordan fragt ihren Vater: "Siehst du es nicht?" Frank versteht die Welt nicht mehr. Jordan tritt ihrem Vater gegenüber und sagt in einer diabolischen Stimme zu ihm: "This is who we are." Das sind wir. Ende Heft Nummer 3. Ja, und mit diesem schockierenden Ende lasse ich euch jetzt mal zurück. Bis nächsten Sonntag, Heft Nummer 4. This is who we are.